Ja, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt ist das Thema. Also ich mache heute nicht weiter in der Apostelgeschichte wie in den vergangenen Wochen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Lest ihr zwischen den Zeilen? Ja, also mir geht es manchmal so, wenn ein Lied angestimmt wird. Und also früher war das so, da hatten wir ja noch die Liederbücher. Und eine Strophe wird ausgelassen. Dann habe ich immer geguckt, welche Strophe wird ausgelassen, weil ich immer eine bestimmte Absicht dahinter vermutet habe und da habe ich so meine Gedanken gemacht. So ist es. Also jetzt kann es natürlich sein, beim Thema Ehrlichkeit, dass mancher denkt, es hat sicher einen eklatanten Fall von Unehrlichkeit in der Gemeinde gegeben und deswegen sieht sich der Pastor genötigt, dieses Thema einmal so richtig anzuschneiden. Ich kann euch aber beruhigen, diesen Fall hat es nicht gegeben. Der Hintergrund ist vielmehr der, dass ich von unserem Generaldirektor vom Bund den Auftrag gekriegt habe, über diesen Text zu predigen. Es gibt eine CD, die wird viermal im Jahr rausgegeben mit 13 Gottesdiensten, Predigten und so weiter für kleine Gemeinden, die keinen hauptamtlichen Pastor haben und die immer wieder dankbar sind für ja, Predigten und dafür ist es eine Predigt. Also ehrlich gesagt Matthäus 5, 33 bis 37, Bibelkenner wissen, das ist ja mitten in der Bergpredigt, da stehen so harte Sachen drin. Ehrlich gesagt, wann sagen wir ehrlich gesagt? Benutzt ihr es selber? Wann sagt ihr das? Ehrlich gesagt.
Um was zu verstärken.
Um was zu verstärken, ja. Aber ehrlich gesagt heißt ja auch, jetzt was jetzt kommt, das ist ganz besonders glaubwürdig. Ne? Wenn ich das sage, dann lüge ich nicht, dann beschönige ich nichts, dann bausche ich auch nichts auf. Das ist genauso, wie ich sage. Man soll uns glauben. Man soll bitte nicht versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, weil da ist nichts zwischen den Zeilen. Ich meine, was ich sage. Es ist wichtig, ich verstärke das durch diesen Satz, ehrlich gesagt, also hör bitte genau zu. Das ist schon manchmal angebracht, wenn man wirklich etwas ganz, wenn man gehört werden will und es ist was Wichtiges. Aber andererseits, wenn man das zu oft sagt, dann kann das passieren, dass der Argwohn geweckt wird. Es kann sein, dass dann der Verdacht hochkommt, oh, der nimmt es wohl ansonsten mit der Wahrheit nicht so genau, wenn er das öfter mal sagen muss, ehrlich gesagt. Muss man sonst nur die Hälfte glauben von dem, was er sagt? Und Preisfrage, welche Hälfte soll man glauben? Und wo sind Zweifel angebracht? Die Wahrheit ist, ehrlich gesagt, wir haben es nicht so mit der Wahrheit. Wir haben es nicht so mit der Wahrheit. Schließlich ist ja, wenn wir reden, die Rede nicht dazu da, irgendeinen Sachverhalt richtig rüberzubringen, sondern unsere Absichten durchzusetzen auch oftmals. Darum geht's doch. Und da geht die Wahrheit schon, manchmal bleibt die auf der Strecke. Man schaut sich bloß den Bundestagswahlkampf an. Da geht es ja auch nicht um Information des Wahlvolks, sondern es geht um Stimmzettel, um Stimmen, um Wählerstimmen. Es gibt auch manchmal so ja schöne Ausdrücke für etwas, was ganz hässlich ist. Und damit verschleiert man. Das sind ja nicht die dicken Lügen, die aufgetischt werden, sondern denken wir an das schöne Wort Sparpaket. Ja. Was ist, also Paket ist was Schönes, wenn man das kriegt. Dann wird das Sparpaket aufgeschnürt und boah, so hässlich, ja. Da wird uns das Geld aus der Tasche gezogen. Oder ein hässliches Wort für etwas eigentlich sehr Schönes, nämlich dass erziehende Mütter Geld bekommen für kleine Kinder, nennt man Herdprämie. Ne, das ist gemein, sowas zu sagen. Das ist auch sowas. Bei einer Fernsehdokumentation über den letzten Golfkrieg, den vor 10 Jahren, war ein Kommentar, das erste Opfer dieses Krieges war die Wahrheit. Da ging es um Propaganda und es ist ja auch tatsächlich oft so. Und was im großen Maßstab passiert, das trifft natürlich auch auf den privaten Bereich zu. Wie sollte es anders sein? Und da haben wir also diesen Abschnitt aus der Bergpredigt, den ich jetzt vorlese, Matthäus 5, Vers 33 bis 37. Ihr seht es auf der Folie. Hoffentlich könnt ihr es gut lesen. Ansonsten seid ihr auf die eigene Bibel angewiesen. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Wo geht es in diesem Text um Unehrlichkeit? Ich möchte es euch erklären. Der erste Punkt ist, Gott legt Wert auf Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ihm ganz wichtig, auf Wahrhaftigkeit, auf Verlässlichkeit. Gott legt Wert auf Ehrlichkeit. Wir kennen ja den Begriff Meineid, ne? Meineid, dachte ich früher immer so als Kind, wieso? Da hat einer seinen Eid geschworen, das ist dann Meineid. Was ist denn das? Und die Lösung ist, dass mein eben nicht nur so ein besitzanzeigendes Fürwort ist, sondern im Althochdeutschen, da gibt es eben diesen Begriff mein. Und mein heißt falsch. Also wenn ich was im Schilde führe, wenn ich falsch bin, dann ist es mein. Meineid. Wir kennen im Englischen das Wort mean, das bedeutet das Gleiche. Und dieser Meineid, wenn ich einen falschen Eid schwöre, ist in unserer deutschen Rechtschreibung kein Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt, es wird mit 1 bis 15 Jahre Gefängnis bestraft. Also richtig heftig. Im Gesetz des Alten Testaments gibt es viele Stellen dazu. Da kann man sehr viel darüber lesen. Jesus nennt hier zwei weit auseinanderliegende Stellen und er verbindet diese beiden Stellen zu einer Doppelaussage. Das Thema Schwören so oft vorkommt in der Bibel Jesu im Alten Testament, kann nur bedeuten, Gott ist die Wahrheit sehr wichtig. Den Menschen ist die Wahrheit offensichtlich nicht so wichtig. Warum? Ja, sonst wären diese ganze Bestimmung über das Schwören überflüssig. Ne? Man wird ja sowieso immer die Wahrheit sagen. Und wenn man das aber nicht macht, braucht man einen Eid, um so ganz amtlich festzustellen, das ist wirklich wahr und belastbar, was einer sagt. Menschen haben einen Hang zur Unwahrheit. Da wird glatt gelogen, da wird verschwiegen, was gesagt werden müsste. Es wird beschönigt, siehe Sparpaket oder Gesundheitsreform, klingt auch gut. Es wird aufgebauscht, dramatisiert, verharmlost. Ein weites Feld von Techniken tun sich hier auf. Und damit haben wir uns eingerichtet, das wissen wir. Wenn wir nicht mehr so ganz naiv sind, so kleine Kinder und erwachsen werden, dann lernen wir, zwischen den Zeilen zu lesen. Wir lernen, genau hinzuhören. Was meint er jetzt wirklich? Der hat das und das gesagt. Aber es könnte auch sein, dass er was ganz anderes gemeint hat. Es gibt immer wieder besondere Situationen, wo man sich auf das Wort eines Menschen auch tatsächlich verlassen muss. Etwa wenn jemand Arzt wird. Ne? Dem gehen so viele Menschen durch die Finger und er kann entscheiden über Tod und Leben. Na klar, muss der einen Eid ablegen. Also wenn ich mit einem Arzt zu tun hätte, der sich weigern würde, den hippokratischen Eid zu leisten, da wäre ich vorsichtig, da würde ich mich doch lieber für einen anderen Arzt entscheiden. Ein Eid macht den Menschen haftbar für das, was er sagt. Bei einer Falschaussage ist es kein Kavaliersdelikt, ein Verbrechen. Übrigens schwört sogar Gott Eide. Lest mal das Alte Testament, da schwört Gott Eide. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Nicht, weil er ansonsten lügen würde, sondern weil das ein feierlicher Moment ist. Und weil das ein Moment ist, der ganz besonders herausgehoben gehört. Dies ist eine Sternstunde, eine ganz feierliche Erklärung, ein Moment, den man sich merken sollte. Zweiter Punkt, Jesus rechnet mit kultureller Unehrlichkeit ab. Ich habe ein bisschen gezögert, soll ich Unehrlichkeit sagen oder lieber Unverlässlichkeit? Ich weiß es nicht ganz genau, was besser ist. Die Gesetze im Alten Testament über das Schwören sind unglaublich streng, noch strenger als unsere heutigen. Und da zuckt man so ein bisschen, wenn man vorhat, die Unwahrheit zu sagen, und man leistet einen Eid. Ja, das bringt schon was. Ne? Aber wie der alte Adam so ist, der sagt, wie wär's mit einem kleinen Deal? Wir halten uns an den genauen Wortlaut des Gesetzes, Buchstabe für Buchstabe, und nutzen die Hintertürchen, die sich uns da bieten. Gibt manchmal Hintertürchen. Und da gab es damals wahre Meister. Nehmen wir mal ein Beispiel, der hier auch auf der Folie zu sehen ist. Ihr sollt nicht falsch bei meinem Namen schwören. Steht in 3. Mose 19, Vers 12. Das ist ja an und für sich klar. Wo ist denn da das Schlupfloch? Erkennt jemand da ein Schlupfloch? Also, beim Namen Gottes darf man nicht falsch schwören. Bei anderen Sachen aber schon. Also wenn ich beim Barte des Propheten schwöre, das ist eine andere Geschichte. Oder bei meiner Schwiegermutter oder irgendetwas. Wenn man was anderes nahm, ne, nicht Gott, so, sondern irgendwie was toll klingendes, frommes, dann galt der Schwur nur bedingt. Oder auch gar nicht, der klang halt nur gut, aber der war nicht belastbar, ne. Konnte man glatt lügen, ohne eine Strafe zu riskieren. Und so hat man sich ein System von abgestuften Eidesformeln zurechtgelegt. Es war einfach ein Teil der damaligen Kultur. Man hat viel geschworen, viel mehr als heute. Nicht nur vor Gericht oder vor irgendeiner Institution, sondern im alltäglichen Leben, da gehörte das dazu, dass man schwor. Und da war das ja ganz wichtig, so ein System zu finden. Jesus sagt, ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei Jerusalem, nicht einmal bei deinem eigenen Kopf. Also man möchte beim Schwören gerne Gott aus dem Spiel lassen, möglichst, weil es zu heiß ist. Aber Jesus sagt, das könnt ihr gar nicht. Alles, bei was ihr schwört, ist Gott im Spiel. Im Himmel sowieso, bei der Erde, die hat er gemacht. Und ist der Schemel seiner Füße bei Jerusalem, da ist der Tempel oder beim Kopf. Auch den Kopf hat Gott natürlich gemacht und er sorgt sich um den Kopf. Die Haare sind gezählt, sagt Jesus. Die Frage, die sich manchem Christen hier auftut, ist, ja, soll man das wirklich wörtlich nehmen? Das war für mich mal ein Problem. Das war damals, als ich die Bundeswehrzeit anfing, da hieß es dann nach ein paar Wochen so, jetzt ist das Gelöbnis dran. Und da habe ich mir echt Gedanken gemacht und habe so gedacht, das kann irgendwie nicht sein, dass Jesus das hier meint. Und habe mit so halbem schlechten Gewissen dann doch das Gelöbnis geleistet. Aber eine befriedigende Antwort hatte ich damals nicht als 18-Jähriger. Mennoniten, Quäker und übrigens auch die Zeugen Jehovas, die nehmen das ganz wörtlich. Die leisten grundsätzlich keinen Eid, nicht als Arzt, nicht als Beamter, als Soldat oder irgendwas. Und wenn man dann in die Bibel guckt, im Neuen Testament, also einmal habe ich ja schon gesagt, Gott schwört. Paulus schwört auch. In 3 Stellen seiner Briefe sagt er, ich rufe Gott zum Zeugen an. 3-mal schwört er. Es gibt also Fälle, wo ein Eid angebracht ist, vor allem dann natürlich, wenn es um das öffentliche Wohl geht. Aber nicht einfach so, nicht so im Alltag, nicht missbrauchen für eigene Zwecke. Was hat Jesus im Sinn? Kommen wir mal von den Buchstaben weg. Jetzt haben wir es. Jesus geht es vielmehr um etwas anderes. Wir leben in einer Gesellschaft, in einem System, wo Unehrlichkeit und Heuchelei auch bis zu einem gewissen Grad entschuldigt wird, ja sogar belohnt wird. Wenn ich denke, was alles so im Geschäftsleben üblich ist, dann muss das sehr, sehr schwer sein für Christen, da mit einem sauberen Gewissen durchzugehen. Wie oft klagen Leute, im Grunde genommen kann ich das hier gar nicht machen. Ich bin eigentlich mit einem Bein im Gefängnis. Aber was soll ich machen? Jesu Nachfolger sollen da nicht länger mitmachen bei der Unehrlichkeit. Sie sollen aus diesem Geschäft aussteigen. Sie sollen reden nach der Devise Wahrheit vor persönlichem Vorteil. Das ist das Prinzip. Wahrheit vor persönlichem Vorteil. Und wenn sich so ein Verhalten rumspricht, dann bedeutet es das Ende von Eiden und Schwüren. Ja, wenn jeder einfach so die Wahrheit sagt, dann braucht es keine Eide mehr. Keiner wird mehr auf die Idee kommen, dass man Christen einen Schwur abnehmen muss, damit man ihnen glauben kann. Ja, schwöre das mir. Nö, braucht nicht. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Ich will sagen, egal was ihr zu sagen habt, es soll wahr sein. Versteckt euch nicht hinter gesellschaftlich akzeptierten Formen der Verschleierung. Das gilt auch, wenn es um unser Zeugnis als Christen geht. Es geht nicht an, dass Christen Andersgläubigen das Blaue vom Himmel herunterversprechen, was gar nicht wahr ist. Das Zeugnis der Christen muss nicht zuerst gewinnend sein oder beeindruckend oder wirkungsvoll. Von einem Zeugen erwartet man nichts anderes, als dass es wahr ist, als dass es stimmt, was er zu sagen hat. Und am Ende ist das auch viel glaubwürdiger, als wenn man Wunder was verspricht. Unehrlichkeit ist ein Angriff auf die Gemeinschaft. Was heißt das praktisch, ein verlässlicher Mensch zu sein, ein vertrauenswürdiger Mensch zu sein? Unehrlichkeit ist ein Angriff auf die Gemeinschaft. Das Erste ist, wir müssen Wert auf das legen, worauf Gott Wert legt. Worauf legt Gott Wert? Gibt es verschiedene Beispiele, auch in der Bergpredigt, da werden Dinge genannt, auf die er Wert legt und für die es also auch Gebote gibt. Gottes Gebote beziehen sich immer auf Dinge, auf die er Wert legt, die für ihn wichtig sind. Er legt zum Beispiel Wert auf das Leben und auf die Lebensqualität des Menschen und darum schützt er es mit einem Gebot. Das Gebot lautet, du sollst nicht töten. Ja. Unter dieses Gebot fällt sogar die Beleidigung, die ja auch eine Form der Lüge ist. Wir sollen auch Wert darauf legen. Er legt Wert auf die Ehe. Deswegen schützt er die Ehe mit einem Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir sollten auch Wert darauf legen. Unehrlichkeit ist ein Angriff auf die Gemeinschaft. Jesus, Gott, ist die Gemeinschaft wichtig, echte Gemeinschaft wichtig. Und Unehrlichkeit zerstört sie. Beziehungen können sich in einem Klima der Unehrlichkeit nicht gut entwickeln. Jeder, der in einem Geschäft arbeitet, wo Unehrlichkeit ist, der weiß das, der kann das bestätigen. Da zieht man sich am liebsten zurück. Da ist man lieber nicht mehr so offen und sagt nicht mehr so viel von sich selber. Christen beklagen sich immer mehr darüber, dass der Gegenwind in unserer Gesellschaft stärker wird. Und vielleicht gibt es ja in ein paar Jahren schon eine Christenverfolgung. Mag sein. Aber Unehrlichkeit im Innern ist sicherlich schlimmer als jede Christenverfolgung. Gott legt Wert auf Gemeinschaft. Machen wir es ihm nach. Zweitens zeigt, dass Gott ein Herz für Gemeinschaft hat. Wir haben, jeder von uns, eine Berufung. Denkt nicht, dass nur Pastoren oder Missionare oder sowas eine Berufung haben. Jeder von uns hat eine Berufung. Eine Berufung von uns ist es, vor der Welt ein Hinweis zu sein, dass Gott ein Herz für Gemeinschaft hat. Wir leben in so einer ganz schlimm zersplitterten Gesellschaft. Sie ist so frakturiert, sagt man heute, in verschiedene Milieus. Es gibt in Heidelberg ein Institut, das hat herausgefunden, es gibt in unserer deutschen Gesellschaft 10 verschiedene Milieus. Die Konservativen, die Progressiven, die Prekären, die Ostnostalgiker, also ganz interessante Namen haben diese Milieus. Und die Milieus haben miteinander gar nicht so viel zu tun, fast gar nichts zu tun. Fast gar nichts. Das ist unsere Gesellschaft. Und dann gucke ich in die Runde. Wir sind unterschiedliche Altersgruppen. Junge mit Alten haben fast nichts miteinander zu tun. Es gibt auch große Konflikte. Was bedeutet es, in so einer Gesellschaft Salz und Licht zu sein, wie Jesus das von den Jüngern sagt? Es bedeutet zu zeigen, dass man viel besser leben kann in einer Gemeinschaft als nur für sich selber. Ein Weg dazu ist, dass wir miteinander leben. Das hat mich wahnsinnig angesprochen bei der letzten Gemeindefreizeit, als die Rückmeldung von der Heimleitung kam, wie beeindruckend das war, dass Alt und Jung so rücksichtsvoll miteinander umgegangen sind. Verletzungen riskieren, Verletzlichkeit wagen. Die Welt hat einen immensen Hunger nach so einer Gemeinschaft, kann sie nirgends finden. Und wir sind berufen, sie anzubieten. Und drittens schließlich, nimm die 4 Wahrheitsvitamine. Kennt ihr die schon? Vitamin B1, B2, V1 und V2. Ihr kennt die nicht? Dann will ich sie erklären. Die B1 ist die Barmherzigkeit. Das sollte ja eigentlich so ein Kennzeichen der Gemeinde sein, ne? So Jünger Jesu. Leider hat das die Kirchengeschichte nicht so in hinreichender Klarheit immer gezeigt. Da hat man sich gegenseitig verurteilt und schlecht gemacht. Wenn das Vitamin B1 fehlt, da mag man nicht mehr rauskommen mit dem, was einem halt so Kummer macht, wo es einem auch schlecht geht, wo man vielleicht sogar auch versagt hat. Ja, und man denkt so, jetzt bräuchte ich eine gute Maske. Das ist schlecht für die Gemeinschaft. Fehlt Vitamin B2, die Bescheidenheit, dann muss ich mich als was Besseres darstellen. Ich gehe heute hin und mal gucken, wie ich mich so darstelle, wie andere dann hinterher mich ansehen. Das ist umso anstrengender, je mehr Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Das kann brutal sein. Das erzeugt Konkurrenz. Das ist sehr stressig. Kommen wir zu Vitamin V1, die Verletzlichkeit. Es ist klar, warum wir so oft Vitamin V1-Mangel haben. Weil, ja, wir haben Angst, ne, wenn einer sich verletzlich macht, das heißt die Verteidigungsmauern runternimmt, dann kann das schon mal missbraucht werden, auch leider. Wir haben Angst, aber warum haben wir unter uns Angst? Wir sind die einzige Gemeinschaft, die von sich sagt, es ist eine Gemeinschaft von Sündern. Wir haben alle Dinge auf dem Kerbholz und jeder von uns hat Dinge, die er lieber ungeschehen machen möchte. Vitamin V2, die Vergebung. Es gibt keinen hier, der von sich sagen kann, das geht mich alles gar nichts an. Also in der Ehrlichkeit, da macht mir keiner was vor. In der Wahrhaftigkeit, da bin ich spitze. Obwohl Gottes Geist in uns wirkt, sind wir noch lange nicht am Ziel. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ja, wir sind auch Teil einer gefallenen Welt. Wir sind unterwegs. Jeder macht auch Fehler. Also müssen wir bescheiden bleiben und einander barmherzig vergeben. Das Abendmahl, das wir in einigen Augenblicken feiern, kann eine gute Gelegenheit dazu geben. 2 kleine Hausaufgaben für den Anfang, zum Üben. 1. Hausaufgabe. Was passiert, wenn jemand uns fragt, wie geht's dir? Und wir sagen ein bisschen genauer, wie es uns wirklich geht. Also wir nehmen es nicht so als Floskel und sagen, ja gut, sondern sagen, ich habe ein bisschen, Rheuma oder so. Oder es ist mir schon mal besser gegangen. Ihr dürft selber entscheiden, wie viel ihr voneinander preisgibt, aber es soll nicht falsch sein. Das ist die erste Aufgabe. Was passiert? Guckt mal auf das Gesicht eures Gesprächspartners. Zweite Aufgabe: In unserer Gemeinde gibt es angeschlagene Menschen, wirklich angeschlagene Menschen. Es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Schulden, es gibt Einsamkeit, es gibt manche Krankheiten und viele andere Dinge, die gehen nicht spurlos an uns vorüber, auch an unserer Selbstachtung, an unserem Selbstwertgefühl nicht. Haben wir als Gemeinde ein Klima geschaffen, dass die Angeschlagenen ehrlich über alles reden können, ohne ihr Gesicht zu verlieren? Bitten wir Gott um offene Ohren oder, falls wir selber angeschlagen sind, auch um Mut, das, was uns Kummer macht, mit anderen zu teilen. Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Amen.